Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß!
Hallo, liebe Dörte, wie schön, dass wir heute wieder zusammenfinden. Es ist ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Mal, aber ich will dich natürlich auch heute fragen, wie geht's dir denn heute?
Ja, ganz voller Spannung, weil ich hatte auch ein bisschen Sehnsucht auf Podcasts und heute haben wir wieder einen spannenden Gast und ich kann es kaum erwarten.
Ja, heute haben wir jemanden aus der Filmbranche, der aber in ganz neue Welten vorgedrungen ist, kann man sagen, und da auch eine coole eigene Entwicklung hingelegt hat. Christian Gründling ist heute an der Barthez. Also ich bin auch gespannt, was er erzählt von seinen Filmprojekten und dem Thema, in das er so eben vorgedrungen ist, ne? Im Sinne von New Work und Selbstverbundenheit und eine ganz neue Art und Weise, sich in der Arbeitswelt zu bewegen. Also das sind alles ganz spannende Dinge. Wir haben ja in den Vorgesprächen schon festgestellt, dass er da sehr, sehr viel zu erzählen hat. Und deswegen lass uns da gleich mal loslegen, würde ich sagen. Holen wir ihn jetzt zu uns rein. Ja, herzlich willkommen heute an der Barthez, Christian Gründling. Hallo Christian, wie schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, danke für die Einladung. Schön, hier dabei zu sein.
Ja, Christian, wie immer möchten wir dich auch erstmal vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Du bist ja erstmal in erster Linie Regisseur und Filmproduzent. Und inzwischen bist du aber auch Speaker. Du bist eine Art stiller Revoluzzer, kann man sagen. Du bist ein New Work- bzw. Transformationsbegleiter. Und ja, so Fragen wie gelingt sinnorientierte Führung und Zusammenarbeit im Alltag? Was hat das mit Selbstliebe zu tun? Das sind Fragen und Themen, mit denen du dich beschäftigst. Oder wenn man es noch größer fassen möchte, beschäftigst du dich mit Möglichkeitsräumen für eine lebenswerte Zukunft. Das ist schon richtig, richtig groß. Und du hast unter anderem den Film Die stille Revolution geschaffen, ein Film über den Kulturwandel in der Arbeit nach der Vision vom Hotelier Bodo Jansen. Und das und viel mehr liefert wahnsinnig viel Stoff, über den wir gerne mit dir sprechen möchten. Und bevor wir in die Fragen einsteigen, möchte ich dich mit einer Frage zitieren, die, glaube ich, auch sehr schön das widerspiegelt, womit du dich beschäftigst, nämlich: Was würde passieren, wenn Menschen und Unternehmen beginnen würden, echt zu werden? Wenn sie beginnen würden, etwas in sich zu entdecken, das sie ganz und gar aus sich selbst einzigartig und wertvoll macht? Und wenn sie sich und das, was sie tun, als zutiefst sinnvoll begreifen. Und das finde ich, fasst es unheimlich schön zusammen. Und denke ich, ist ein super Intro, um jetzt mit dir wirklich in die Fragen einzusteigen.
Hört sich schön an, ne? Das ist so eine schöne Vision. Was würde passieren, wenn wirklich alle Menschen das machen würden, was ihnen wirklich Spaß macht, ne? Intrinsisch motiviert, wenn sie wirklich mit voller Lust sich freuen auf den Montag und auch gar nicht mehr irgendwie gezwungen werden müssten oder mit irgendwelchen geschickten Employer-Branding-Maßnahmen an das Unternehmen gebunden werden müssten, sondern sie haben so Bock drauf, das zu machen. Und das sind Fragen, das stellen sich ja jetzt viele Unternehmen gerade bei diesem Personalmangel oder dem Fachkräftemangel, der ja seit Jahrzehnten eigentlich schon heraufbeschworen wird und jetzt gerade immer stärker, gerade in diesen besonders herausfordernden Branchen, Hotelgastronomie ganz vorne ran, aber jetzt ja auch, ich habe letztens gelesen, dass, glaube ich, 250.000 Beamte fehlen, um allein den aktuell laufenden Apparat so weiterlaufen zu lassen. Ich glaube, über 350.000 Handwerker, es sind also, ich glaube, überhaupt insgesamt irgendwie um rund 1 Million Stellen offen. Und da fragt man sich, wie bekommt man diese Leute? Und da merkt man, dass gerade in so Notsituationen Menschen doch wieder aus einer alten Haltung heraus agieren und jetzt händeringend irgendwie mit äußeren Maßnahmen versuchen, irgendwie die Leute zu ködern, anstatt mal ein bisschen zu reflektieren, um was es eigentlich geht bei der Arbeit. Und ich glaube, das sind so die Kernfragen, die mich selber auch schon das Leben lang beschäftigen.
Ja, und das Echtsein finde ich auch spannend an der Stelle, weil ja. Was ist echt am Ende? Ne? Also natürlich muss man sich auch in der Firma einem Großen und Ganzen ein Stück weit hingeben, damit es eben funktioniert als System. Ne? Also systemisches Denken, aufeinander Einfluss nehmen und aber dann seine Talente und Ideen auch bestmöglich eingeben. Und manchmal heißt das eben auch Kompromisse eingehen. Aber ich finde dieses Wort echt nochmal ganz spannend, weil das zieht sich ja auch durch die stille Revolution durch und durch das Erlebnis von Bodo Jansen. Vielleicht magst du mit dem Begriff nochmal ein bisschen spielen und da eintauchen.
Naja, ich glaube, es gibt ja auch im Leben so verschiedene Stufen der Bewusstwerdung. Ne? Ich glaube, ich habe da auch immer mal, ich denke da immer an meinen Fahrlehrer, ich glaube, der hat das mal so beschrieben, dass man, solange man noch gar nicht Auto fährt, ist man sozusagen unbewusst unkompetent. Ne? Dann steigt man ins Auto ein und es ist also mit Schweißperlen auf der Stirn, versucht auf alles zu achten. Man wird also irgendwie so bewusst kompetent, bis man dann irgendwie völlig von alleine fährt und dann schon gar nicht mehr weiß, wie kompetent man eigentlich ist, weil das schon alles so automatisch abläuft. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch übertragen auf das, was wir beispielsweise bei einem Projekt, was wir gerade filmisch begleiten durften, erlebt haben. Also da ging es um 15 Menschen, denen wurde mal alles sozusagen zur Verfügung gestellt, um sich selber zu entwickeln. Das war damals mit der Haufe-Akademie initiiert worden. Man hat gesagt, wir geben mal 15 Menschen die Chance zu machen, was sie wollen. Und sie können also alle möglichen Workshops machen, Seminare, sie können Coaching machen, so viel sie wollen. Und wir haben geguckt, was passiert mit den Menschen eigentlich. Und da hatten wir, es war ganz spannend, zwei so Schlüsselmomente. Momentum Nummer eins, das Projekt ging los. Die durften also alles kostenfrei machen, was sie wollen. Ne? Und es passiert dann halt bisher erstmal gar nichts. Und wir haben uns gefragt, was ist denn da los? Die Leute können machen, was sie wollen und machen aber nichts. Und wir haben nachgefragt, ja, was ist los, woran hakt's? Es gab eine große Überforderung. Ne? Das, was also Richard David Precht auch mit Freiheit beschreibt, glaube ich, in einem seiner letzten Bücher. Und ich würde auch von der neuen Freiheit sprechen. Dann ist die Frage, sind wir überhaupt in der Lage, eigentlich diese Freiheit, die da wahrscheinlich auf uns wartet, angesichts der aktuellen Situation und der zukünftigen, zum Beispiel jetzt stetige Automatisierung und Hebung von Effizienzen, wo sie eben möglich sind und damit eben auch immer mehr Übernahme von ganzen Berufen, die dann automatisiert ablaufen. Was wollen wir denn eigentlich machen, wenn jetzt sozusagen die Fee kommt und sagt, hey, du kannst machen, was du willst? Ja, das war für unsere 15 Teilnehmer erstmal eine totale Überforderung. Und da kann sich jeder mal fragen, inklusive übrigens ich selbst, mich auch, ja, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt total frei wäre? Ja, ich müsste mich nicht um, was ich meine Familie und um die Miete kümmern. Ich müsste vielleicht jetzt auch, ich wäre relativ ungebunden. Ne? Was würde ich denn dann eigentlich machen, wenn ich mir aussuchen könnte, was ich eigentlich machen will? Vielleicht auch, wie viel ich arbeiten möchte, ne? Wie lange? Auch das sind ja alles Themen, die immer mehr kommen bei den jüngeren Generationen, dass man da nicht mehr bereit ist, 5 Tage zu arbeiten und weniger und so weiter. Also sich, das war Nummer eins. Und Nummer zwei, immer bezogen jetzt auch auf das Echtwerden, war, dass wir eigentlich eine sogenannte Erstverschlechterung hatten. Ne? Also dass durch diese Freiheit, die da war, die Menschen auch gerade durch das Coaching nach ungefähr einem Jahr, ich würde mal sagen, einigen ging es erstmal schlechter. Und dann kann man sich fragen, warum eigentlich? Die dürfen machen, was sie wollen, die dürfen so viel Coaching machen, wie sie wollen, haben also einen großen Freiheitsgrad und dann geht es denen schlechter. Ja, ihnen ging es schlechter, weil, sagen wir mal, diese unterdrückten Gefühle, die in der Normalität, in der sogenannten Normalität eingepreist waren, die wurden gar nicht mehr wahrgenommen. Das heißt, die Menschen haben nach dieser intensiveren Reflexion, wie geht's mir eigentlich gerade, ne, durch ein regelmäßiges Coaching festgestellt, wie es ihnen wirklich geht, also wirklich, nicht so, es muss ja irgendwie, ich komme ja schon irgendwie durch und das ist halt so, naja, Arbeit macht halt keinen Spaß, sondern es war so eine Art Bewusstwerdungsprozess auf der Ebene, dass man erstmal gemerkt hat, wirklich, wie geht's mir eigentlich und was möchte ich eigentlich wirklich, ne? Und das führte dazu, dass manche festgestellt haben, sie sind vielleicht gar nicht am richtigen Ort oder sie rennen eigentlich ganz falschen Zielen hinterher. Also diese sogenannte, sagen wir mal, Erstverschlechterung, die natürlich eine Art Gesundwerdungsprozess ist, auch für uns alle, auch ich würde mal sagen, für die ganze Gesellschaft, bedeutet nichts anderes, als dass diese totale Normalität, wo also alle, man kennt ja das hohe Maß an psychosozialen Krankheiten, Burnout-Rate, Fehlquoten, Krankheitsquoten in Unternehmen, ja, alles ja scheinbar normal, da merkt man erst, was diese Normalität eigentlich bedeutet und was da eigentlich alles eingepreist ist, was nicht gesund ist. Wir leben, glaube ich, auch in einer ungesunden Arbeitswelt, vor allen Dingen, weil Menschen nicht an dem Platz sind, an dem sie eigentlich ihr Potenzial ausleben können. Und Unternehmen tun gut daran, das also zu verinnerlichen und sozusagen, ja, Räume zu schaffen und Freiheiten zu schaffen, um eben nicht Mitarbeiter zu binden mit geschickten, subtilen Maßnahmen, sondern eher um sie, da zitiere ich auch nochmal den lieben Michael Buttgereit aus meinem Film von den guten Botschaftern, von der Stillen Revolution, den wir damals auch gesprochen hatten, freizusetzen, nicht in dem Sinne, dass sie dann gehen, sondern freisetzen, dass sie bleiben. Das hört sich für viele grotesk an. Ja, wie soll denn das funktionieren? Die wollen doch eigentlich gar nicht. Also muss ich doch irgendwie geschickte Räume schaffen, mit einem Karriereversprechen arbeiten und immer vielleicht mit gesteigerten Gehältern, mit mehr Macht und so weiter, dass die bloß nicht auf die Idee kommen zu gehen. Nein, ich lasse ihnen sozusagen die Freiheit und beschneide die eben auch gar nicht. Und dann kommen wir eben auf das, in diese Richtung, was eben gerade moderne Unternehmen schon lange verstehen, dass also Unternehmen eben nicht sind wie sozusagen so eine Art Monokultur, wie man es manchmal auch sieht, wenn man über manche hier Landstraßen fährt und die Felder betrachtet, dass alle gleich gestutzt sind mit gleichen Erfolgsideen und Karriereentwicklungsmöglichkeiten, sondern das die Vielfalt ist der Dschungel. Und das Vielfalt muss man auch aushalten können. Aber ein Dschungel oder eine, was ich weiß, Permakultur, kann man sich gerne mal mit beschäftigen. Das ist also ein Durcheinander eigentlich, was viel, viel widerstandsfähiger ist und viel gesünder ist, weil es sich in sich trägt und hält. Dagegen muss man, wie wir ja aus der Landwirtschaft wissen, bei Monokulturen, und da gibt es ja auch eine Menge Probleme gerade, ne? Bodenerosion und so weiter, unglaublich viel Einsatz von allen möglichen Schädlingsbekämpfungsmitteln. Also das ist ja alles fast wie ein Kunstrasen mittlerweile. Und das ist das Gleiche wie in der Arbeitswelt. Wir brauchen eigentlich den Dschungel, den gesunden Torf sozusagen, ja, die Vielfalt, das Ausprobieren, das Fehlermachen, das Durcheinander. Vielfalt natürlich auch eine kulturelle Vielfalt. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber ich glaube, dass wir mindestens 400.000 Fachkräfte aus dem Ausland ausbrauchen pro Jahr, um überhaupt einigermaßen das Level zu halten, mal abgesehen von den ganzen anderen Problemen. Das ist nur eine Schätzung jetzt für die nächsten Jahre. Also diese kulturelle Vielfalt aushalten, das bedeutet eben auch, ich habe lauter individuelle Ideen von Erfolg und ich habe Menschen, die aus sich selbst heraus, ja, echt sozusagen ihre Energie sozusagen in ihre Potenzialentfaltung stecken können. Viele Menschen, ich sage jetzt, wenn man dieses Wort echt mal nimmt, viele Menschen verstellen sich, tragen sozusagen, laufen mit einer Maske herum und es kostet viel Energie, sich zu verstellen und zum Beispiel gefallen zu wollen, auch das wieder so eingepreist. Ne? Es ist für die völlig normal, dass sie sich sozusagen eigentlich gar nicht wirklich zeigen, wer sie eigentlich sind, was ihre Leidenschaften sind. Ne? Das wird alles sozusagen, wenn man überhaupt noch eine Energie hat, am Wochenende gemacht. Ja, da geht man mal und entfaltet sich, die nach 18 Uhr Entfalter. Nee, wir brauchen Menschen, die sich im Beruf tagsüber entfalten. Und wo sich sozusagen dieser Deckungsbereich, wo das persönliche Leitbild mit dem Leitbild des Unternehmens dich deckt. Muss ich nicht immer 100% decken, aber diesen Bereich, den brauchen wir in Unternehmen, wo Menschen sozusagen mit ihrer eigenen Idee von Leben, und das ist sehr privat übrigens auch, das ist jetzt gar nicht mehr zu trennen in berufliches und privates.
Christian, dürfen wir dich mal ganz kurz unterbrechen?
Ich war einfach so begeistert einfach von eurem schönen Start, deswegen konnte ich gar nicht.
Absolut. Wir müssen das erstmal verarbeiten. Das war jetzt wahnsinnig viel. Wenn ich noch mal ganz kurz was zusammenfassen darf. Also in der Tat, das Wort echt hat natürlich unfassbar viele Aspekte, ne? Wie wir jetzt gerade von dir gehört haben. Und ganz viele Layer, logischerweise, ne? Also das ist ja einmal sozusagen jetzt die Perspektive des Individuums, ne? Also was macht mich echt und was steckt denn tatsächlich hinter mir? Was will ich eigentlich und so weiter? Was kann ich eigentlich? Und dann natürlich aus der Perspektive des Unternehmens, was bringt das für Vorteile, wenn ich diese Vielfalt nutze. Aber Fakt ist, dass ja jetzt da unterschiedliche Dinge aufeinander prallen. Und das ist zwar erstmal eine super schöne romantische Idee ist, ne, dass wir jetzt alle echt sind, aber die Realität ist ja eine andere. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf referenzieren, weil Fakt ist, du sagst, auf der einen Seite sind wir damit überfordert eigentlich erstmal, ne, wie gehen wir eigentlich damit um? Und das andere, das ist zumindest das, was ich beobachte, ist, dass zumindest in den großen Konzernen diese Art von Vielfalt, dass damit noch gar nicht so richtig umgegangen werden kann, weil wir ja versuchen, sehr effizient alles auf einen Maßstab hin zu trimmen. Und dann clasht das natürlich.
Und es hat mit Zeit zu tun. Also meine Erfahrung ist einfach, wenn ich echt bin, brauche ich mehr Zeit, auch tatsächlich sich einzugrooven, auch gemeinsam wirklich die Zeit zum Dialog zu nutzen, damit man eben die Potenziale bestmöglich nutzen kann. Und manchmal sind die Prozesse in großen Konzernen einfach so schnell, dass du gar nicht dazu kommst, irgendwie in der Zeit nochmal zurückzugehen, auf los zu zurückzuschauen und einfach nochmal den Blick vom Balkon zu nehmen auf das ganze Geschehen und zu schauen, was ist denn eigentlich jetzt echt und wo ist es vielleicht jetzt auch nicht echt. Und dieses Innehalten, einfach diese Stopptaste zu drücken, Uta, das finde ich ist auch nochmal ein ganz spannender Moment des Echtseins und des auch auf sich Eingehens und am Ende auch Wertschätzung, weil wenn ich dann die Zeit nehme und zuhöre und miteinander spreche, dann bin ich auch in einem ganz anderen Modus mit meinen Kollegen, mit meinen Vorgesetzten, mit auch dem, was das Unternehmen möchte. Also das mal so als Gedanke dazu.
Also wir können ja nochmal ganz privat werden, oder? Wenn ihr das erlaubt.
Unbedingt.
Wenn wir mal versuchen, die ganze Thematik an der Wurzel anzupacken, dann glaube ich, und zwar einfach, weil ich es selber erlebt habe von mir selbst, erzähle ich vielleicht auch nochmal über mich. Ich glaube, ich bin aufgrund meiner Sozialisierung, das mag mit den Eltern zusammenhängen, das mag mit der, wie ich aufgewachsen bin, mit der Schule, mit gewissen Rollenzuweisungen, die ich erlebt habe, ich würde sagen, ich, und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, wenn nicht sogar grundsätzlich allen, habe irgendwann mal scheinbar, das ist ja auch nur eine Idee, eine Art modellhafte Idee, die Erfahrung gemacht, auch wenn das übrigens wahrscheinlich gar nicht stimmt, dass ich so, wie ich bin, nicht ausreichend bin. Aus irgendeinem Grund, ne, das mag jetzt irgendwie mit irgendwelchen Spiegelungen der Eltern damit zusammenhängen, also irgendeine Idee, da gibt es irgendeine Art Mangel, eine gewisse Bedürftigkeit oder sogar, das ist ja auch fast ein bisschen spirituell fast, ne? Also mit der Idee, es ist eigentlich nicht ganz in Ordnung. So, jetzt sagt aber die Welt da draußen, überhaupt gar kein Problem. Du kannst diesen Mangel ohne weiteres ausgleichen, indem du dich selber ein bisschen verstellst, indem du sozusagen, weiß nicht, indem du vielleicht immer alles weglächelst, indem du deine Gefühle nicht zulässt, die sind eigentlich da, aber du passt dich so an, ne, diese Anpassung, und wirst sozusagen so handsome und so kompatibel, dass du eigentlich alles, was da eigentlich aufkommt, dieses sich selbst zu spüren, eigentlich runterschluckst und gar nicht mehr aussprichst. Aber du hast, wie gesagt, die Möglichkeit durch, auch jetzt, äußerliche Insignien der Macht, ne? Du hast eine besonders tolle Kleidung, du hast ein tolles Make-up, ne? Oder du hilfst ein bisschen nach, also du sorgst sozusagen, du ziehst dir ein schönes Kleid an, ne? Ich habe ja jahrelang Werbung gemacht, insofern habe ich mich immer so ein bisschen als Verpackungskünstler erlebt, ne? Fand ich auch interessant, immer hinzulegen, warum bin ich eigentlich in die Werbung gegangen? So ein bisschen, ich war so ein bisschen wie der bunte Papagei, der unglaublich schillernd ist und irgendwie auffällt und auch so ein bisschen, ja, gerne im Mittelpunkt ist. Aber ich habe irgendwann, das war bei mir auch so ein Krisenmomentum, habe ich gemerkt irgendwie, ich spüre mich gar nicht mehr selbst. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich wirklich will. Ich weiß immer, was die anderen wollen. Ich kann sehr, sehr schnell und gut kartieren sozusagen, was die anderen möchten, ob ich jetzt im Unternehmen bin oder bei anderen oder bei Freundschaften oder in Partnerschaften. Aber ich selbst habe gar keinen Zugang mehr zu mir gehabt. Ne? Also ganz tolle Verpackung, Auch da nochmal das Bild, ein Zitat aus dem Film, ihr sollt aufhören zu glänzen, anfangen zu leuchten. Ich würde sagen, ich war der Glänzer. Ich habe also durch eine polierte Oberfläche, also ich war nicht echt, ich war nicht mit mir selbst verbunden, sondern habe mit einer guten Oberfläche habe ich geglänzt. Und mit dieser Idee bin ich ins Leben gegangen und ich habe irgendwie erlebt, dass es allen anderen auch so geht und dass man damit auch ganz gut durchkommt. Aber eben, man ist nicht mit sich verbunden und es ist ein unglaublicher Aufwand. Das heißt, auch da so ein Bild, was ich gerne nutze, ist so das Bild von der Lokomotive, die sozusagen bergauf fährt und ich bin sozusagen im Maschinenraum und befördere da die Kohle rein. Sobald ich aufhöre zu schippen, rollt die zurück. Das Leben ist sozusagen dieser anstrengende Weg, wo ich immer leisten muss, um überhaupt gesehen zu werden, um überhaupt akzeptiert zu werden. Das heißt, ich muss eigentlich auch alles unter Kontrolle haben, ich muss alles planen, ich muss also immer weiter, immer mehr. Ihr merkt schon rein beim Zuhören, es ist irgendwie anstrengend, dieses Bild vom Leben. Und das hatte ich. Und das hängt alles mit diesem Echtwerden zusammen und übrigens auch ganz stark beim Beruf. Weil natürlich auch im Beruf musste ich immer, ich musste dann Erfolge haben, ich musste irgendwie mich vergleichen mit anderen. Ich habe also so, einen Großteil meiner Energie musste ich sozusagen in dieses bunte Federkleid stecken oder auch in das Glänzen. Und diese Leuchtkraft, ne, so als Idee, das ist so eine Art, das ist so eine Leuchtkraft, die ist sowieso da. Ne? Eigentlich unvorstellbar für jemanden wie mich damals, weil ich dachte, ich schaffe alles mit Aufwand und Leistung, kann ich alles erreichen. Ne? Gibt es ja auch viele Bücher, mag übrigens was dran sein. Ja? Ich glaube, dass man alles erreichen kann, wenn du dann nur ordentlich am Baggern und am Schuften bist. Ne? Aber sich mal zu gucken, was ist denn eigentlich da in mir? Ne? Deswegen ist die Meditation auch ganz ein schönes Bild, unabhängig von dem, was da passiert. Du machst gar nichts, überhaupt nichts. Das ist auch ganz anstrengend für Leute wie mich gewesen, aus dieser Leistung, aus ihrer Leistungsidee, aus dem immer anderen zu gefallen, immer um Anerkennung irgendwie zu heischen, mal nichts zu tun und unkontrolliert und ohne Ziel dem Leben zu begegnen als wunderbaren Blumenstrauß. Man muss ihn nur wahrnehmen. Ne? Also es könnte einem fast zufliegen. Ne? Jetzt mal ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ne?
Was war denn dein Erweckungserlebnis, wenn du das jetzt so beschreibst? Und wann war das sozusagen? Also das scheint ja eine ganze Weile so gewesen zu sein. Also hat dich noch mit ne, in deine Zeit in der Werbung begleitet. Und was hat dich dann zum Umdenken gebracht?
Also bei mir kamen so in einem Jahr mehrere Dinge zusammen. Es ging eine längerjährige Beziehung auseinander. Mein Vater ist an Krebs erkrankt und ich habe ihn in den letzten Wochen, das ging unglaublich schnell auch, intensiv begleitet. Auch da der Tod sozusagen auch des Vaters, so ein bisschen die Vorwegnahme auch des eigenen Todes. Ne? Was bedeutet das eigentlich? Das gibt's ja wirklich, das könnte ja wirklich irgendwie eine endliche Angelegenheit sein. Also keine Generalprobe des Lebens oder es ist die Live-Aufführung, ne, die stattfindet. Also das zu erkennen und verbunden auch noch mit einer bisschen wirtschaftlichen Herausforderung und Krise, die zusammenkam, sodass im Grunde genommen mein schönes, buntes Federkleid oder auch Kartenhaus gefühlt zumindest ein bisschen zusammengestürzt ist. Und dann eben auch da, ne, dieser Moment der Erstverschlechterung, also aus diesem Nichts, was plötzlich da war, dieser Leere, die da war, die ich aushalten musste, weil dann auch die Aufträge ausblieben und ich dann sogar ein bisschen fast mit so einer kleinen Depression zu kämpfen hatte. Da erstmal auszuhalten, sich überhaupt zu spüren und zu gucken, was gibt's denn eigentlich da für Glaubenssätze in mir, ne, diese komplette Ruhe. Um dann mal zu merken, was ist denn dieser Autopilot, der mich jetzt über Jahre auch ein Stück weit ganz gut vorangebracht hat? Was ist denn das eigentlich genau? Auf welcher Basis läuft denn der?
Und dieser hast du das alleine geschafft oder hast du dir da Hilfe geholt?
Also ich habe mich da wirklich auf die Suche gemacht, unter anderem auch mit Hilfe. Also ich habe mich beim Coach, ich habe ein bisschen Therapieerfahrung gemacht, ich bin irgendwie nach Indien gegangen, in Ashram und ich habe, was ich Blumen betrachtet und Mantren rezitiert und habe auch einen Klosterbesuch gemacht, diverse, also Seminare, wahrscheinlich 30 an der Zahl oder 50 von übers Feuerlaufen bis hin zu Tantra und Mantra und
Oh, wow.
Einfach, und ich kann auch gar nicht sagen, was es dann war, habe mich auch ein bisschen mit spiritueller Literatur beschäftigt. Damals ist also von Byron Katie The Work über Eckhart Tolle, jetzt Die Kraft der Gegenwart. Damals war er noch gar nicht so bekannt, er ist ja unglaublich bekannt geworden jetzt auch. Und mit diversen anderen philosophischen Themen beschäftigt. Und erstmal wieder versucht, in Kontakt mit mir selbst zu kommen und zu gucken, was ist denn eigentlich da, wenn ich alles andere, und die ganzen anderen Ideen des Gefallenwollens mal weglasse. Und ich würde mal sagen, dass das Projekt Die Stille Revolution auch aus dieser Idee heraus erstmals entstanden ist. Das ist ja nur normalerweise, wenn ich jetzt mal so ein Werbefilmprojekt nehme, habe ich ein Storyboard, ich definiere das Ziel ganz, ganz genau, also es wird exakt aufgemalt. Wenn ich dann zum Dreh gehe, ist ein großer Kontrollzwang eigentlich da und ich brauche einen unglaublich großen Aufwand. Da sind teilweise wirklich 3, 4 LKWs dabei, das sind 50 Leute, die da drin. Ja, und wenn eine Wolke kommt, hast du ein Problem, musst du vielleicht irgendwie ausweichen, musst mit künstlichem Licht nachleuchten. Ja, also man muss unbedingt dieses Ziel erreichen und hat auch Angst, das nicht zu erreichen. Und das war so ein bisschen so die Idee, auch entsprach ja auch meiner alten Leistungsidee, wie mit dieser Lokomotive, wo ich nur ordentlich reinschippen muss und dann läuft es schon. Und die Projektstelle Revolution entstand aus der Idee, wo ein Unternehmer mir sagte, du, wir gehen da nach Würzburg zu Pater Anselm ins Kloster mit ein paar Führungskräften, nimm doch eine Kamera mit und komm mal vorbei, dann schauen wir mal, was passiert. Und aus diesem, da schauen wir mal, was passiert, und einem Team von nur 3 Leuten mit einer kleinen Kamera, kaum mehr Equipment, ist aus diesem so Let Go was völlig anderes entstanden, auch ein ganz anderes Arbeiten. Beispielsweise Thema Interview. Ich habe damals auch Vorstandsvorsitzende, die wurden vorher gebrieft, was sollen sie sagen. Ne? Dann haben sie ein Skript bekommen, dann hat man ihnen teilweise über irgendwelche Spiegel etc. die Texte oder nur so teleprompter-mäßig eingeblendet und es war innen anstrengend und dann das musste man sagen. Jetzt kam ich teilweise völlig unvorbereitet in ein Gespräch und habe einfach mal angefangen, so fast wie eine Therapiesitzung, hat man mir gesagt dann. Ja, wie geht's dir denn? Über was wollen wir heute sprechen, so ungefähr? Und es kam ganz aus sich selbst heraus. Plötzlich haben sich die Leute geöffnet. Ich bin ihnen nicht mehr gegenübergetreten und wollte was von ihnen, wollte, dass sie irgendetwas hervorbringen, sondern ich habe ihnen den kompletten Raum gelassen. Und wenn man gar nicht weiß unbedingt, wo das Ziel ist genau, kommst du viel mehr in der Gegenwart an. Ne? Es wird, ist fast schon ein bisschen spirituell, dass du ganz da bist und wenn du ganz im Jetzt konzentriert bist, dann kannst du auch auf die andere Person eingehen. Dann hörst du anders zu. Ne? Du nimmst anderes wahr. Alles Dinge, die vorher gar nicht da waren, weil du vorher mit Scheuklappen, da ist das Ziel, zack, hinterher, dort wollen wir hin. Jetzt aber voll Karacho und plötzlich so, mal gucken. Ist auch nicht so einfach teilweise. Ne? Man weiß ja nie, was kommt. Es ändern sich dann Dinge. Aber das war ein völlig anderes Arbeiten. Das war ja so ein Zulassen. Das war so ein fast ein bisschen so ein Zugucken, was da jetzt entstehen möchte. Und man kann sich vorstellen, dass dieses Bild, ne, erst der Maschinenraum beim Kohlechippen und anstrengend und da will ich hin und plötzlich bist du da und es geht fast von alleine. Also ich übertreibe vielleicht ein kleines bisschen, natürlich ist es auch nicht ganz so einfach, aber dieses Bild ist vielleicht ganz schön. Ich glaube, jeder Mensch hat die Möglichkeit in seiner Arbeit, wenn er mit sich verbunden ist und aus sich selbst heraus handelt und eben aus diesem echt Gefühl des Echtseins und auch den richtigen Platz hat und auch die richtige Umgebung, ja, dass er praktisch voller Freude und nur von dieser inneren Leuchtkraft getragen fast schon arbeiten kann. Und das ist eine völlig andere Idee von Arbeit, wie sie vorher hatte.
Und das fand ich so spannend an dem Film und ich würde ganz gerne mal die Zuhörer abholen, weil die Stille Revolution, kennt ja vielleicht auch nicht jeder, der jetzt gerade zuhört, der Film handelt, wie gesagt, von dem Bodo Jansen und seinem Team, wie die ihre Firma neu aufstellen mit neuen Führungsprinzipien, wie sie selber gestalten, wie sie die Mitarbeiter einbeziehen in das neue, in die neue Zukunft und wie sie sich wirklich die Zeit lassen, sich zu entdecken und auch Auszubildende auf den Kilimanjaro schicken, um sich zu erleben und ihre Grenzen zu sehen und dieses Team-Spirit zu erleben. Aber ich glaube, man muss auch gar nicht so weit gehen. Also ein Teil von dem Film ist auch wirklich so diese Reflexion, die Bodo Jansen mit sich selbst macht und das Ziel, was er seiner Firma und seinen Kollegen gemeinsam schaffen möchte. Und was ich toll fand an dem, war, dass die Menschen, die in diesem Film halt einfach so unbeschwert in die Kamera sprechen und man auch wirklich immer spürt, da passiert jetzt gerade bei jemandem was und der spricht jetzt einfach so, als wenn er mit seinem Nachbarn sprechen würde. Und trotzdem so klar und so deutlich. Und also das fand ich sehr faszinierend, dass du das geschafft hast, das aus den Menschen so rauszubekommen und dann eine gute Geschichte in verschiedenen Sequenzen draus zu machen. Wie ist diese Atmosphäre entstanden, dass die Menschen so sie selbst waren und es auch so offen geteilt haben?
Ja, man muss sich das ja vorstellen, was jeder, der mal ein Interview gemacht hat, ne, da sind ja dann irgendwie 7 Blicke auf einen gerichtet, da sind irgendwie 2 Kameras, die laufen, man wird vorher mal ein bisschen gepudert, dann ist es vielleicht auch ein bisschen heiß und dann sitzt man da und oh Gott, ja, das ist ja anstrengend. Und das heißt also nochmal eine Erschwernis, sich dann überhaupt wirklich zu öffnen. Und ich würde mal sagen, das ist so eine gewisse Entspanntheit eigentlich, mit denen ich Menschen begegne. Ich kriege das ja auch immer nur so als Feedback im Nachhinein, dass mir dann Leute sagen, das sind einfach Dinge, die wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das vor der Kamera erzähle. Oder sogar, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Aber jetzt in der Gesprächssituation habe ich das erzählt. Also das ist ein großer Grad an Entspannung. Und ich kann einfach nur, ich weiß nicht, ob man das jetzt genau spürt, ne? Ich kann nur sagen, ich will da nichts von dem. Und ich kann ja nicht einmal sagen, ne, sondern wenn man jetzt fragt, was ist denn der Trick, dass man da alles aus dem rauskriegt, auch nicht, also das war auch nicht diese Haltung, mit dem ich habe dann einfach gesagt, es ist völlig okay und wenn auch gar nichts rauskommt und wenn ihr nicht wollt, ist auch in Ordnung. Wir fangen einfach mal an und schauen mal, was passiert. Und das spüren dann doch irgendwie die Leute und ich meine es auch wirklich ernst. Also ich meine es ganz ernst und auch mit einer großen Wertschätzung, dass ich auch da jetzt nicht irgendwelche Tipps sagen kann, wie Menschen sich öffnen, damit der Film schön wird, sondern dass ich wirklich mit einer großen Entspanntheit und Lockerheit denen auch klar mache, es ist völlig in Ordnung und wenn jetzt gerade jetzt nichts gesagt werden möchte, dann eben auch nicht und wenn ja, dann doch oder wenn du später noch eine Idee hast, dann komm doch später wieder, auch in Ordnung. Ne? Und das spüren die Leute und nehmen wahr und lassen sich dann auch anders drauf ein.
Und ich das glaube, ist so eine Absichtslosigkeit auch, ne? Ja. Diese Absichtslosigkeit. Ich glaube, das ist das, was, wo sich Menschen rein entspannen können.
Und pures Interesse, ne? Also auch wirklich echtes Interesse. Da sind wir wieder zu echt zurück eigentlich, ne? Weil wenn ich das Gefühl habe, das macht irgendwie Sinn, was ich hier gerade mache und ich bin in a safe place, dann ist es nochmal was anderes, als wenn ich jetzt bewusst irgendwie einen Text sprechen muss. Und das habe ich die ganze Zeit immer gedacht, als ich diese, ja, 1:28, glaube ich, ne, mir angeschaut habe, dass ich dachte, bis auf die letzte Minute ist das von vorne bis hinten irgendwie, könnte woanders auch passieren und sind wirklich Menschen wie du und ich. Also sehr faszinierend.
Ja, manche sagen auch, das ist wie so eine 1,5-stündige so Meditation und Reflexion, wo die Leute auch so währenddessen so ein bisschen mehr mit sich in Verbindung kommen. Also wir hatten auch den Effekt, dass nach den Filmen teilweise das Kinopublikum noch da saß. Es gab dann im Anschluss noch irgendwie mal so ein Aperitif oder ja. Und manche Leute saßen noch im Kino. Man hat die, ist alles in Ordnung bei euch? Wie geht's euch? Nee, ich will das jetzt noch so nachwirken lassen, ich kann jetzt noch gar nicht sprechen, ich will jetzt noch mal, die sind dann so ganz mit sich in verbunden, denken über ihr eigenes Leben nach, aber das ist eigentlich das Schönste, was es gibt, ne? Nicht, dass man danach irgendwie, ich weiß nicht, ihr kennt das aus dem Kinofilm, wenn euch der Sitznachbar oder die Begleitung, und du fandst den Film und dann sagst du, frag mich noch mal 10 Minuten, ich kann gerade noch gar nicht sprechen, ich bin noch ganz irgendwie berührt und in Verbindung. Und das ist immer nicht in Verbindung mit dem Film, sondern in Verbindung mit sich selbst, ja. Also der emotional bewegte Zuschauer ist eigentlich immer das Schönste, was es gibt, sodass es eigentlich auch gar nicht mehr um den Film geht und um die Story, sondern eigentlich um Leute, die danach sagen, das war so ein bisschen das i-Tüpfelchen oder der Tropfen, der sozusagen, weiß nicht, ob jetzt man sagen kann, das fast zum Überlaufen brachte, aber ich habe ganz viele Rückmeldungen bekommen, wo Menschen gesagt haben, sie haben angefangen, sich selbstständig zu machen, haben sich im Unternehmen verändert und das hat sie irgendwie berührt. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass ich sozusagen meinen eigenen Weg so versucht habe, auch nachzubilden Und das war, ist ja so ein bisschen so ein Weg nach innen eigentlich. Ne? Man versucht ja sehr, sehr schnell so ein bisschen kognitiv und so mit dem Verstand Dinge zu verstehen. Und mir haben Coaches gesagt, die den Film eingesetzt haben, die haben da irgendwie, was ich, 2-3 Jahre lang oder mit 10 großen Events hingearbeitet. Aber der Film, der hat teilweise, der, da waren die irgendwie berührt. Das war etwas, was ich oft gehört habe. Ne? Das mag auch irgendwie anders funktionieren. Ich glaube, das war das. Also man konnte sich vielleicht gar nicht mehr kognitiv wehren dagegen. Ne? Auch, da sind zwar einige, vielleicht ein paar kluge Gedanken von schlauen Leuten drin, aber das ist eigentlich das Schönste, wenn ich mit meinen Filmen Menschen wieder so ein Stück weit mit sich in Verbindung bringen kann. Naja, und das brauchen wir auch. Ne? Und das ist natürlich auch ein schönes Bild eigentlich und ein sehr optimistisches Bild eigentlich, dass ich glaube, dass in jedem Menschen, ob er es jetzt weiß oder nicht oder schon macht und noch nicht macht, da ist das da. Ne? Es muss nur so ein bisschen, man könnte eigentlich eher sagen, so ein bisschen wie Wolf Lotter, der Brand 1 Mitbegründer, der, mit dem wir im Film auch zusammengearbeitet haben, der gesagt hat, das ist auch so, ne, wie bei Innovation, wo kommt denn die Innovation her und das Neue? Ne? Was muss ich mir alles so aus der Zukunft rausgreifen oder holen? Und dann hat er mal gesagt, ich muss eigentlich eher das Alte, es geht eher ums Weglassen. Ich lasse eher alles das weg, was nicht mehr stimmig ist und oh, plötzlich ist das Neue da. Hm? Auch das ist ja eigentlich eine ganz entspannende Nachricht, ne, für alle, dass man sagt, ich muss jetzt gar nichts mehr noch aufschaffen, neu an Knowledge, an was weiß ich, für welche Skills, braucht man auch alles, ja, aber alles ein bisschen auch Nebenbegleitung, sondern es ist schon da, ich muss es nur so ein bisschen freisetzen und mal die ganzen vielleicht falschen, nicht mehr stimmigen Glaubenssätze weglassen. Und dann ist der Blumenstrauß, der ist schon in allen angelegt. Ne? Ist eine wunderbare Nachricht, oder? Wir haben ja lauter wunderbare Blumen um uns rum, die, wenn sie ein bisschen mehr gießen und ein bisschen, sagen wir mal, die Dinge, die ihnen viel Kraft kosten und wo viel Energie verschwendet wird, mal weggelassen wird, wo dann plötzlich alles in einer Farbenpracht aufgeht.
Aber die Voraussetzung ist ja, und du sprichst du ja auch von, ist ja die Selbstliebe, ne? Und wie soll ich sagen, die Menschen müssen ja erstmal in der Lage sein, sich selbst diese Aufmerksamkeit zu schenken und sich selbst wichtig genug zu nehmen und sich selbst letzten Endes genug zu lieben, um dieses Bewusstsein aufblühen zu lassen, um sich selbst dann komplett aufblühen zu lassen. Und da ist halt die Frage, also du hast es ja nun selber vollzogen und oft ist es ja so, dass einen die Krise dahin bringt. Und weil man auch sagt, es geht gar nicht mehr anders, ich muss da jetzt hinschauen und ich muss dem jetzt mehr Priorität geben, sonst sterbe ich vielleicht oder ich lebe kein gutes Leben. Aber von alleine ist dieses Erwachen ja immer schwierig. Also wie kannst du die Selbstliebe erwecken?
Also vielleicht zum Stichwort Krise. Ich habe mit ein paar Zukunftsforschern gesprochen, unter anderem mit Richard David Precht dazu, und Harald Welzer und vielen anderen, die zumindest überlegt haben, ob nicht diese krisenhafte Situation, in der sich jetzt wir uns alle als Menschheit befinden, man kann es jetzt auch mal auf Europa oder Deutschland oder den deutschsprachigen Raum betrachtend sehen und sagen, es ist ja unglaublich, was in den letzten 2,5 Jahren passiert ist, weil Dinge, die für unmöglich, die unmöglich schienen sozusagen, gemacht wurden. Und da ist ein bisschen was, so ein bisschen, ja, was in Bewegung gekommen, was ein bisschen festgefahren war vielleicht. Und positiv betrachtet kann man aus diesen Dingen, auch wenn sie wirklich auch Opfer gekostet haben und ganz viele unangenehme Dinge natürlich damit zusammenhängen und Menschen gestorben sind, ob jetzt im Krieg oder innerhalb der Pandemie, gibt es auch Begleiterscheinungen, die man durchaus auch mal mit einem optimistischen Blick sich anschauen kann, ob wir nicht alle jetzt ein bisschen wachgerüttelt wurden, dass wir wirklich verstehen, und zwar in ganz vielen Bereichen, ob jetzt unsere ökologischen, also unsere Lebensweise, ne, in Bezug auf die ökologischen Herausforderungen, oder auch die ganzen Themen New Work. Also ich habe diesen Begriff Transformation, als ich den Arbeitstitel für mein neues Projekt, die große Transformation, gesetzt hatte, damals im Gespräch mit Gerald Hüther, das ist ja auch schon 4 Jahre her oder so. Ich sehe diesen Begriff Transformation jetzt also fast auf jedem zweiten Puls hört man das. Ne? Also alle verstehen, nee, jetzt ist nicht mehr so ein kleiner Veränderungsschritt, wie es immer wieder war, nur da ein bisschen und da und dann geht es dann da und so Stück für Stück, Generation für Generation. Nee, jetzt geht es um Quantensprünge. Jetzt wird gerade richtig was abgefordert. Und insofern mag diese Krise, die ich jetzt im persönlichen Bereich hatte oder die auch Bodo erlebt hat als Hotelunternehmer, der nach einer anonymen Mitarbeiterbefragung schwarz auf weiß bekommen hat, dass ihn einfach keiner mag und noch viel Schlimmeres. Und er festgestellt hat, er kann überhaupt nicht führen und keiner mag ihn und was macht er überhaupt? Soll er das Unternehmen verlassen oder einfach irgendwie gegen die Wand fahren? Das war auch ein Krisenmoment. Und ich kenne viele Freunde, die tolle, große Dinge gestartet haben nach der größten Krise ihres Lebens. Und ob wir nicht jetzt auch eine Art kollektives Momentum haben, als vielleicht die Jahrhundertchance oder wie auch immer man das sagen kann, jetzt unter dem Druck dieser Änderung und dieser Dinge, ein bisschen was jetzt sich gelockert hat vielleicht, ne? Dieses scheinbar Unmögliche, dass das jetzt, ja, dass eine große Chance besteht, da einiges neu zu bewerten und mal anders ranzugehen. Ne? Zum Beispiel auch diese Verzichtsthematik, die wir jetzt haben, ne? wo Leute, ich weiß noch, wenn man die Grünen beispielsweise immer so als die Verzichtspartei mal gesagt haben, wir machen mal ein Veggie-Day, so einmal die Woche oder einmal im Monat. Und da wurden sie ausgebuht. Ne? Aber genau, also da kann man, also ich würde sagen, dass diese Neubuch, dass auch ein kollektives Momentum da ist, und eine große Chance eigentlich in der aktuellen Situation. Und das können wir uns alle eigentlich, nur als Ergänzung dazu. Ich habe mit Gerald Hüther vor 5 Jahren darüber gesprochen, weil die Unternehmen beraten haben. Gesagt, wie kann man denen das beibringen? Ne? Wie kann man die denn mit sich in Kontakt bringen? Und Gerald hat gemeint, die machen teilweise wirklich spielerische Übungen, weil er gemerkt hat, ich kann auf der kognitiven Ebene, die wissen alles, ne? Wir haben kein Wissensproblem. Man kann denen alles erklären, ja, sagen die, aber sie begreifen es nicht wirklich. Ja? Sie müssen es wirklich spüren. Und die haben damals mit Übungen gearbeitet, wo man Dinge macht, wo man aus dem Bauch heraus Dinge mit Lösung A alle machen würden. Und gesagt, wir machen aber, keine Ahnung, jemand wirft den Ball zu, du fängst den aber nicht. Macht man normalerweise nicht. Solche teilweise irrwitzigen, interessanten, komischen Übungen wurden gemacht, um die Leute aus diesem festgefahrenen Muster herauszuholen. Und ich will nur sagen, das, was Gerald mit seinem Unternehmen und seiner Akademie für Potenzialentfaltung gemacht hat, oder was die Continental, Harald Schirmer, wie nennt er sich, Change-Minister, sage ich jetzt mal, also der zuständig für die Veränderung ist im Digitalbereich, was sie auch gemacht haben, nachdem sie Office 365 eingeführt haben, das war eben nicht, dass sie sagen, ihr kriegt jetzt eine Software-Schulung und jetzt erklären wir euch, wie die Software funktioniert, ne? 1, 2, 3, 4, 5, sondern die haben angefangen zu spielen miteinander. Die haben gemerkt, wie kann man denn Transparenz, wie kann man denn den Leuten verständlich machen, dass wir jetzt, das ist nicht mehr ein eigenes Dokument, sondern eben, es wird alles transparenter. Ne? Dieses Kollaborative, diese Zusammenarbeit, ne? Das wollte ich nur sagen, ne? mit der Frage, was erleben wir jetzt im kollektiven Rahmen? Ne? Es könnte jetzt ein Momentum sein, wo wir alle so durch den Wind auch sind, wo eine große Chance ist, jetzt Dinge neu zu bewerten. Und das, was Gerald mit großem Aufwand erzeugen musste, erleben wir gerade und können es nutzen als große Veränderungschance, um dann eben auch zu sich zu kommen, um echt zu werden und um aus sich selbst heraus Dinge ganz neu anzugehen.
Was ich total spannend fand, du hast ja vorhin gesagt, weglassen, ne? Also durch das Weglassen auf die Innovation kommen. Und ich fand, gerade in dem Film hast du ja auch ganz viel mit Natur gespielt, mit den Sinnen, mit Musik, mit der Natur, mit dem, dass auch alle rausgegangen sind, um wieder zu sich zu kommen und eben wegzulassen. Und da ist wieder so auch die Kurve zur Krise, weil viele Menschen sind rausgegangen und haben das wieder gefunden, was sie vielleicht ganz lange gar nicht hatten. Ne? Also die Fahrradtouren, das Draußensitzen, mit Freunden auch einfach nur die Dinge genießen, ohne Konsum, sage ich jetzt einfach mal, und mehr zu sich zu finden. Und das fand ich, war auch bemerkenswert an dem Film, dass du es geschafft hast, so dieses diese Essenz irgendwie rauszubekommen und immer wieder zu der Natur zurückzuspringen. Ist dir das auch damals so gegangen, als du das gedreht hast und zusammengeschnitten hast, dass das, dass es dir wichtig war, so einen Bogen zu spannen?
Ja, also ich weiß nicht, ob ihr, das ist irgendein Format, ich glaube der dritten, kennt ihr noch dieses Zuschauen, Entspannen, Nachdenken, ZEN, das war also irgendwie, ich kannte das im Fernsehen, also gut, ich bin jetzt da in Bayern, in München groß geworden, da gab es, war dann so eine Viertelstunde oder 5 Minuten, man hat nur Musik gehört und so einen rauschenden Bach und so, das hieß dann, ne, wie Zen, witzigerweise, war, weiß nicht, ob das beabsichtigt war. Und du hast praktisch schon mal durchschnaufen können und ja, das ist auch so ein der Kontakt zu sich selbst. Ne? Man stellt es, das kann man ja alles übrigens messen auch, ne? Alles das, was man sich von vornherein schon denkt, ein Wald oder Waldbaden, was manche auch so als solches bezeichnen, dieses abgesehen jetzt von der frischen Luft und umgeben sein von diesen sanften Grüntönen. Und auch mal kein Handy dabei, ne? Oder auch zumindest auf Flugmodus. Ach, und einfach mal so ausschnaufen und durchschnaufen. Ich glaube, das ist etwas ganz Entspannendes, wo man dann auch wieder, ne, diese eingepreiste Normalität merkt, dass man plötzlich merkt, oh, jetzt merke ich erst, wie gestresst ich war, jetzt, wo ich plötzlich so zu mir selbst komme. Und ich glaube, das merkt man zum Beispiel auch bei dem Prozentsatz von Menschen, die beispielsweise die Hotelgastronomie verlassen haben, die dann auch gezwungenermaßen in anderen Branchen irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen mussten und dann plötzlich gemerkt haben, wow, das geht ja auch ohne den Stress, das geht ja auch mit ganz guten Arbeitszeiten, wo ich Einfluss drauf habe und so weiter. Und deswegen sagen, also ich gehe nicht mehr zurück in diesen Bereich, weil ich jetzt nach Jahrzehnten in einem Bereich, der für mich als normale Welt erschien, gemerkt habe, es gibt ja noch eine andere Welt da draußen. Und Hotel und Gastronomie und auch manch andere Unternehmen müssen sich jetzt wirklich auf den Hosenboden setzen und jetzt den Leuten, die eigentlich nie auf die Idee gekommen wären, etwas anderes zu machen, als sie bisher kennengelernt haben, jetzt denen auch eben diesen Raum ermöglichen und diese Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, die eben auch gesund sind und wo die Leute Lust haben zu arbeiten. Ne? Also nur als ein Beispiel, wo auch da ein Krisenmoment, ein Rausgehen, vielleicht auch mal, manch einer ist auch nicht gleich jetzt gewechselt, zum Beispiel aus der Hotelgastronomie, weil wir jetzt von diesem Beispiel Hotellerie mit Stiller Revolution gesprochen haben, sondern die waren mal 3 Monate und haben nichts gemacht. Viele haben das als großes Durchschnaufen nach teilweise Jahrzehnten oder zumindest vielen, vielen Jahren großer Anspannung und ja, mal aus diesem Hamsterrad rauszukommen und mal sich dann diese Grundfragen zu stellen, jetzt mache ich ja gar nichts, was kommt denn dann, nachdem ich vielleicht noch anfangs ganz viel Netflix geguckt habe und mich abgelenkt habe und irgendwie mich versucht habe zu beschäftigen und es vielleicht auch als anstrengend empfunden habe, ne? Das ist auch das, was viele Menschen erleben, wenn sie zu meditieren anfangen oder ins Kloster gehen. Da wird diese Stille erstmal unerträglich laut und anstrengend. Aber es setzt sich irgendwann so ein bisschen ab. Ne? Die Stimme im Kopf wird ein bisschen leiser und du kommst wieder ein bisschen zu dir. Und ich glaube, das ist das, was viele erlebt haben. Und deswegen jetzt viel bewusster sich ihren Arbeitsplatz aussuchen, auch weil sie merken, ich kann das auch. Ich habe diese Freiheit jetzt, weil ich, es suchen ja eine Menge, ne? Also bin ich gar nicht mehr darauf angewiesen. Ich glaube, das ist für die Arbeitsbedingungen allgemein eine große Wohltat jetzt, auch wenn das jetzt eine Krise ist, weil die sich jetzt verbessern werden. Die müssen sich auch verbessern, ne? Also nur mal so.
Und Christian, wir hatten ja da kurz drüber gesprochen, dass ich war doch für ein paar Tage in diesem Upleven, in diesem, ich sag mal, Haus Upleven, ne? Was zur Obstalsbohm-Gruppe von Bodo Jansen gehört, aber was ja von einem ehemaligen ITler letzten Endes mit Bodo Jansen zusammen eröffnet wurde. Und es ist ein Haus der Stille. Also es ist auch kein Hotel, sondern es ist ein Haus der Stille. Und ich finde das so lustig in diesem Zusammenhang, weil da ist jemand hingegangen und hat gesagt, also wie kann ich denn jetzt beides sozusagen verbinden? Ich brauche auf jeden Fall diesen Rückzug, aber ich habe überhaupt keinen gefunden. Ich möchte nicht ins Kloster gehen, ich möchte aber auch nicht dies und jenes. Ich möchte, also es gibt es einfach nicht. Ich erschaffe das jetzt einfach selber und hat sozusagen für sich einen neuen Arbeitsplatz geschaffen, der mit einem riesen Meditationsraum, also ganz viele Rückzugsorte bietet und all das bietet, was er sich sozusagen in der Arbeit erwünscht, aber hat halt auch allen anderen Menschen, die dorthin gehen, die Möglichkeit gegeben, dort mal tatsächlich ja in diese Stille einzukehren. Und er sagte auch, weil da ist ja nicht viel zu tun, außer meditieren, zu lesen, da gibt's kein WLAN, da gibt's keinen Fernseher auf dem Zimmer. Und die meisten Menschen reagieren auf diese Stille, dass sie in einen tiefen Schlaf sinken, weil sie so erschöpft sind und weil sie durch diese Stille so runterkommen. Das fand ich absolut faszinierend. Also es ging mir auch so, ich habe auch mehr geschlafen als sonst. Und da habe ich immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, eigentlich müsstest du alle da mal hinschicken, gut begleiten, damit die Menschen wieder zu sich finden und zu sich kommen.
Ja.
Das war so, so heilsam.
Ja. Das ist so ähnlich wie der Florian Astor mit seiner langen Trekking-Tour, der wirklich ein Jahr im Zelt unterwegs war. Das haben wir, spannen wir wieder den Bogen, Uta.
Das ist aber ein bisschen gefährlicher, ja, als bisschen im Meditationsraum zu sein.
Genau. Und jeder findet so seinen Raum, wieder zu sich zu kommen. Aber ja, ich finde das eigentlich spannend, dass es sowas gar nicht vorher gab. Also natürlich kennt man das aus indischen Ashrams und hier vielleicht auch in so kleinen
in Klöstern,
ne? Also, und wenn es seit Jahrhunderten geübte Praxis ist, dann kann es ja auch für jeden von uns gut sein. Deshalb auch zum Anfang deiner Geschichte in dieses Kloster mit den drei Managern. Vielleicht muss es dann zukünftig gar nicht mehr das Kloster sein, sondern ich finde dafür andere Plätze, die näher sind in meinem Alltag, ja.
Ja, was ganz interessant ist, ist ja auch, dass wir da ein Unternehmen haben, was eigentlich letzten Endes Hotelbetten verkauft, ne? Und durch den Film und diese große Aufmerksamkeit, die dann entstanden ist, hat sich ja auch ein bisschen der Unternehmenszweck verändert. Bodo hat es ja so mal so formuliert, dass er ja mit diesem schönen Ersatz nicht der Mensch als Mittel zum Zweck Wirtschaftserfolg, sondern die Wirtschaft als Mittel zum Zweck Menschenerfolg. Ja? Und das mal so umzudrehen und zu sagen, ich möchte ein Unternehmen haben, wo ich sozusagen den Menschen entwickle, das Hotelgeschäft läuft nebenbei. Und das hat er ja so überzeugend gemacht und durch diese Aufmerksamkeit war das sogar so, dass ein eigenes Unternehmen entstanden ist, das ist Upsalsboom Kultur und Entwicklung, weil so viel Nachfrage da war. Daraus entstand dann übrigens auch diese Hotelidee, dass man gesagt hat, jetzt habe ich selber diese Erfahrung gemacht. Jetzt kommen so viele Leute und fragen mich, ja, wie machst du denn das? Weil wir müssen das ja auch machen mit unseren Mitarbeitern. Wir möchten die auch Potenziale entwickeln, sodass diese, sagen wir fast schon so eine Art Beratungsleistung angefragt wurde und ein neuer Teil der Leistung wurde eines Unternehmens. Das ist übrigens bei SAP auch so gewesen. Peter Bostelmann spricht in meinem Film Stille Revolution auch dazu. Die hatten Peter Bostelmann, auch ein komplett ITler, da im Silicon Valley gearbeitet, erfolgreich auch, war selber auch so ein bisschen durch und hat diese Leidenschaft Meditation entdeckt und hat mit seinem Chef gesprochen und gesagt, du, ich mach das so gerne, hat immer davon erzählt, privat, kann ich das mal irgendwie mit meinen Kollegen machen? Ich glaube, es könnte für die auch spannend sein. Da hat er es einmal gemacht, zweimal gemacht. Tatsache ist, Peter Bostelmann macht gar keine IT mehr, sondern ist jetzt Director of Mindfulness von einem sehr erfolgreichen Unternehmen und hat eine eigene richtige Unternehmenseinheit sozusagen entwickelt. Das ist der beliebteste Kurs mit der größten Warteliste, also der betriebsinterne Kurs bei der SAP.
So cool.
Und das wiederum war so erfolgreich und hat für so viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ich habe selber davon damals im Stern, glaube ich, gelesen und habe dann Peter angerufen und gefragt, kannst du uns das mal ein bisschen erzählen? Sodass jetzt die SAP auch andere Unternehmen berät, wie sie dieses Mindfulness-Thema integrieren können. Also SAP, die sonst sagen, ich zeige euch irgendwie, wie das mit dem Digitalen funktioniert, beraten jetzt auch im Mindfulness-Bereich, ne? Verrückt. Also wo man auch sieht, was für ein Potenzial da drin steckt,
ja,
dass sich auch Unternehmen,
welche Sehnsucht,
ob es verändern, ja, kann.
Ne? Na, und diese Art von Lernreisen, und das ist es ja am Ende, wenn du das mit deinem Team oder mit deiner Firma machst und einfach dich mal inspirieren lässt von, wie geht's auch anders, das ist wirklich total befruchtend. Also wir haben es auch 2-3 Mal gemacht im Rahmen von Kulturentwicklungsprogrammen, auch verschieden große Unternehmen, verschiedene Sprecher und auch komplett unterschiedliche Themen. Und das fand ich auch wirklich klasse, weil es im Tagesablauf einfach, und wenn man wird es jetzt einfach Workhack oder Lifehack nennen, damit man mal anfängt, drüber nachzudenken. Und vielleicht schafft man nicht gleich eine Transformation, aber man schafft vielleicht erste Schritte in eine Richtung von Veränderung. Und allein auch wieder da, sich die Zeit nehmen und zu überlegen, was kann ich anders machen, was kann ich ausprobieren, um nicht stehen zu bleiben und es besser für uns zu machen, einfacher, menschlicher, ja, auch zugänglicher. Da kommt so viel bei rum. Ich kann es wirklich nur empfehlen, das bewusst auszuprobieren und in jede Richtung. Man kann sich ja auch ein schlimmeres Beispiel im Zweifel anschauen und überlegen, was möchte ich jetzt nicht machen? Das wäre auch ein Workhack. Ja.
Also ich glaube, wir brauchen ganz, ganz viele Menschen, auch wie euch, ne, die wirklich, wie ich das ja so erlebe, auch aus der Leidenschaft heraus die Dinge machen, die Menschen auch wieder mit sich in Berührung bringen, auch angesichts dieser Entwicklungen, die da auf uns warten in Zukunft. Und da nochmal so auf unsere Filmerfahrung angesprochen, ne, wo bei dem Film mit der Haufe Akademie zusammen, wo nach einem halben Jahr wir gemerkt haben, da passiert ja gar nichts. Es kann auch eine Überforderung sein. So stell dir vor, du kannst machen, was du willst. Ja, was will ich denn dann machen? Wir brauchen eine Menge Coaches, wir brauchen Künstler, wir brauchen Schauspieler, wir brauchen Menschen, die das schon ihr Leben lang machen, um auch diese vielen Leute, was ich was, aus dem mittleren Management, aus Versicherungen, aus Banken, aus allen Bereichen, wo schon seit Jahren ganz, ganz viel am Bröckeln ist, die Menschen wieder mit sich in Verbindung bringen, so wie ich das auch mühsam mir sozusagen über diese vielen Workshops und Kurse und all möglichen erarbeitet habe. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und die Basis eigentlich auch für eine neue Arbeitswelt.
Ja, für eine neue Arbeitswelt und überhaupt für eine neue Welt, ne?
Richtig.
Denn das eine ist, dass wir, sagen wir mal, in den Unternehmen jetzt eine Revolution, die stille Revolution anstreben, aber das hat ja alles eine Wechselwirkung, ne? Also was sonst noch sich kulturell und gesellschaftlich verändert. Und ja, also da haben wir noch einiges vor uns, wir im Kleinen und die Gesellschaft im Großen.
Nur ganz kurz dazu, Gerald Hüther hat zum Beispiel mal gesagt, dass im Grunde genommen die Menschen, die eben nicht intrinsisch motiviert sind und die sozusagen, wie ich es vorhin beschrieben habe, sagen wir mal, ne, äußerlich glänzen wollen und eigentlich gar keinen Bock haben auf das, was sie machen, aber sich zur Arbeit schleppen, das sind auch die Menschen, die dann eigentlich so bedürftig sind, damit sie eben Dinge tun, unbewusst, die auch unsere Umwelt schaden, weil die brauchen, genau, natürlich 7 Fernreisen im Jahr angesichts der aktuellen Technologie, doch auch sehr fraglich, was da alles an CO2 rausgeblasen wird und so weiter. Die brauchen natürlich auch diesen ständigen Input, die müssen auch den Kleiderschrank natürlich in 10-facher Menge haben. Die brauchen immer was Neues, damit sie eben, ne, wie so ein Burger, den man isst, der ist kurz geil und nach 10 Minuten hast du wieder Hunger und brauchst einen neuen, weil halt nichts drin ist in dieser Plastiksemmel, sage ich mal, ne? Oder Brötchen, wie man hochdeutsch sagt. Also diesen ständigen Impact zu bekommen, und ich habe letztens gehört, ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, was Streaming eigentlich für eine Umweltverschmutzung ist, also was da an Serien gestreamt wird und wie viele Stunden sich Menschen beschäftigen damit pro Tag. Ne? Früher hat man irgendwie von 3-4 Stunden Medienkonsum gesprochen. Mittlerweile hat man schon 8-12 Stunden teilweise, wo Menschen angewiesen sind, immer neuen Input zu bekommen, auf Social Media ihre Videos durchzublasen.
Mit einem, das frisst Energie ohne Ende.
Energie, da sind ganze mehrere Atomkraftwerke, die da ständig laufen, nur um und damit auch entsprechende CO2 oder auch eben Kohlewerke. Also das ist einfach, also der unbewusste Mensch braucht auch ständig Input und muss da wie in dieser Lokomotive auch ständig Kohle schippen im wahrsten Sinne des Wortes und ist damit auch eben, ja, hat auf alle Fälle einen anderen Fußabdruck als jemand, der das nicht braucht. Und da geht es auch um eine Neubewertung. Ich habe den Martin Schleske mal interviewt, der Geigenbauer, der fantastische Bücher auch ein Bestseller geschrieben hat. Der gilt ja als der, der die Stradivari sozusagen wieder bauen kann mit seinem Klang. Und der hat auch gesagt, dass man da auch so dieses Thema von Wachstum auch mal anders beschreiben kann, anhand von einem Kleiderschrank. Und hat gesagt, er zum Beispiel, er hat halt einfach 3-4 Sachen da drin und die sind richtig geil. Die hat er total Bock. Die waren auch richtig teuer. Die wurden regional erzeugt, die wurden für ihn unter Umständen maßgeschneidert, aber er hat total Spaß dran. Und dieses Bild, dass diese Verzichtsidee plötzlich auch, ne, da hatten ja Leute Angst davor, dass diese Reduktion auf etwas, was ich richtig gerne habe, einen totalen Gewinn bedeuten kann, einen totalen Mehrwert, das muss man erstmal verstehen. Oder, um noch einen Schritt weiter zu gehen, für das Klosterbeispiel, was ihr beide gerade erzählt habt, dass die Reduktion auf ein Mönchsgewand beispielsweise, wo jetzt ausgebrannte Männer da teilweise dann halt unter Umständen auch eine Menge Geld zahlen, um das mal zu erleben, ne? Da wird also dann irgendwie 2000 Euro gezahlt für einen Klosteraufenthalt unter Umständen, wo ich nichts habe, wo ich ganz geordnete, ne, da gibt es also jetzt nicht Wasser und Brot, aber es gibt, du entscheidest dich auch gar nicht mehr, ne? Du entscheidest dich nicht, ob du deinen Karamell Macchiato mit nochmal mit 5 anderen Flavors und so und so und so haben möchtest und was du heute anziehst und ob du nicht schnell mal was shoppst bei Amazon und dann wieder dreimal umtauscht, sondern du hast halt einfach, im Zweifel hast du dann Mönchskutte an, du stehst auf, es ist alles vorgegeben und du machst gar nichts. Ah, ist das entspannend plötzlich, ja? Dieses Reduzieren auf etwas, nicht mehr sich entscheiden zu müssen, neu und sich wieder 1000 Dinge anzukleiden, wie dieses bunte, anstrengende Federkleid, sondern einfach gar nichts und auch mal ohne dreimal Make-up plötzlich da zu sein und auch zu merken, geht ja auch, ist auch ein großer Mehrgewinn. Also klar, wie da plötzlich so Bilder sich verschieben.
Das schafft auch Stille, ne?
Und das fand ich auch toll in deinem Film, dass du einfach das auch sichtbar gemacht hast. Und so viel, wie wir eben gesagt haben, ja, Streaming und man sitzt irgendwie so davor, aber ich fand irgendwie, dass ohne die Bilder hätte man ganz viele von den Messages in einem Buch zwar lesen können, aber ich glaube, viele Menschen gehören auch zu denen, die, wenn sie es sehen, auch nochmal ganz anders ergriffen sind. Und das, also echt Kompliment, vom Inhalt her hast du gut transportiert. Fand ich sensationell.
Dankeschön, vielen Dank.
Ja, und vielleicht nehmen wir das jetzt auch nochmal auf gegen Ende, bevor wir zu unserer Rubrik 3 Fragen ankommen, denn die Stunde ist schon wieder um, lieber Christian, verging wie im Fluge. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier bei alles gesagt wären, dann könnten wir jetzt natürlich noch 8 Stunden weiterreden, aber das sind wir halt nicht. Da müssen wir dich nochmal einladen. Aber bevor wir zum Ende kommen, und weil Dörte das auch so schön gesagt hat, wie sehr die Emotion halt über den Film transportiert wird, was sind denn deine aktuellen Projekte? Worauf können sich die Menschen denn jetzt noch freuen? Was kommt jetzt von dir als nächstes?
Also ich habe mehrere Projekte. Es gibt ein ganz spannendes, da habe ich ein paar Schweden kennengelernt, die sich gefragt haben, wir haben ja diese Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, ihr kennt die vielleicht, Sustainable Development Goals, schon seit vielen Jahren präsent. Also die Idee war es eben auch da, über die Vereinten Nationen, diese Idee dieser Nachhaltigkeitsziele in die Tagespolitik aller Länder eben weltweit einzubringen. Ob jetzt hier Gender Equality, Wasser für alle, diese CO2-Reduktion und viele, viele andere Dinge, Artenvielfalt und so weiter. Aber wir müssen feststellen, dass wir trotz, doch ist ja auch ein gewisser Erfolg gewesen, dass die so scheinbar sichtbar wurden für viele und ganz viele Projekte dran hängen. Man könnte ja sogar sagen, dass mal ergänzend, dass auch die Ökologiebewegung oder Bio, also ich weiß gar nicht, ob es jemals so viel Bio-Siegel gab wie heute, wenn man in den Supermarkt geht. Es gibt schon ganze Supermärkte, die dann von sich behaupten, dass sie da schon dabei sind, dass alles nur noch Bio sein wird. Wo ich noch vor 20 Jahren erlebt habe, dass man in ein Reformhaus gegangen ist, um sowas zu bekommen. Jetzt könnte man sagen, Mensch, sieht doch so aus, als würde das doch ganz schön gute Schritte gehen. Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat die Geschwindigkeit, mit der wir sozusagen unseren Planeten oder unsere Ressourcen ausnutzen, zugenommen. Die ist nicht einmal stagniert, sondern hat auch noch zugenommen und die Effekte sind stärker spürbar als je zuvor. Jeder neue Bericht, der da kommt, IPCC oder wie heißt er, ist leider immer noch ein bisschen schlimmer, als man es für möglich gehalten hätte. Woran liegt das eigentlich? Und diese Schweden haben sich gesagt, naja, so ein bisschen wie auch bei meinem Film, wir haben die SDGs als äußere Verhaltensmaxime vielleicht oder Zieldefinitionen. Wir brauchen jetzt die sogenannten Inner Development Goals, die sogenannten IDGs, wo man also sagt, was brauchen wir eigentlich, um diese Ziele auch erreichen zu können? Wir brauchen eben dieses bei uns Ankommen, ne? Dieses Self-Awareness. Wir müssen wirklich eigene Werte wissen, haben. Wir müssen kollaborieren mit anderen Menschen. Wir müssen auch eine gewisse Mindfulness-Praxis haben, damit wir die erleben können. Und das wurde in den IDGs definiert mit ganz spannenden Leuten von Otto Sharma, den ich jetzt vor kurzem auf einer kleinen schwedischen Insel kennenlernen durfte, und tollen Harvard-Experten. Und diese IDGs werden jetzt sozusagen auch implementiert in andere Länder. Ich war zu diesem Zwecke in Costa Rica im Dezember. Eventuell bin ich jetzt in Ruanda auch dabei, wenn wir da mit der Regierung sprechen, die diese IDGs, diese sozusagen Inner Development Goals sozusagen da auch in ihre Politik implementieren. Das begleite ich filmisch bisher und möchte das auch im Rahmen eines größeren Filmprojekts sozusagen in Erscheinung bringen, eben mit dem Arbeitstitel Die große Transformation. Also ich arbeite da an einem großen Projekt. Wir sind immer noch, das war ein bisschen unterbrochen von der Pandemie, auch auf Suche nach Partnern, die dieses Projekt mit uns stemmen. Das kostet natürlich auch Geld. Also jeder, der das hört und sich, kann mich gerne kontaktieren und da gucken, inwieweit man mit uns zusammenarbeiten kann. Also das ist ein Projekt. Ich habe mir das Thema Gesundheit angeguckt, witzigerweise vor der Pandemie gestartet schon, weil ich festgestellt habe und auch andere festgestellt haben, dass der Beruf des Mediziners einer ist, der auch ganz schön on the edge, also die sind überfordert, ja, auch wie viele andere, die gehen schon normal auf dem Zahnfleisch daher, nicht nur, also auch Pflegekräfte, Ärzte, die in Nachtschichten irgendwie nach 16 Stunden kommt dann noch irgendwie der Notfall auf den Tisch und die müssen sie irgendwie einen 10-jährigen Jungen, der gerade einen Autounfall hatte, irgendwie operieren, obwohl sie irgendwie 15 Stunden schon gearbeitet haben. Also das sind alles Zustände. Das ist nicht gesund, obwohl eigentlich, ne, Leute kommen, um gesund zu werden und von Menschen dann unter Umständen oder Menschen ausgeliefert sind, die selber in sehr ungesunden Umfeld leben. Das ist etwas, was ich mir anschaue mit einem Projekt, wo wir also diese
ganz wichtiges Thema,
ja, sehr, ne, super,
von der Zukunft eines guten, gesunden Arbeitsplatzes sprechen, der auch zum Beispiel mit einer anderen Architektur einhergeht. Wir haben uns ein tolles Krankenhaus angeguckt. Auch das Wort hört sich ja gar nicht so schön an, ne? Müsste man mal über ein neues Wort nachdenken. Die Waldkliniken Eisenberg, da gibt es spannenderweise auch bereits einen anderen Film. 4 Sterne Plus heißt der, kann ich sehr empfehlen für alle, die...
Der kommt jetzt ins ZDF. Wir hatten den David Ruben Thies vor dir bei uns im Podcast.
Ach, das ist ja lustig.
Und ich hätte jetzt gerade gesagt, wenn du den nicht genannt hättest, dann hätten wir dich mit dem verkuppelt.
Ach ja, witzig, was für ein Zufall.
Ihr zwei gehört natürlich zusammen.
Das Geile ist einfach am Herrn Thies, wenn ihr, oder war das jetzt Richard David? Nee.
David Ruben.
David Ruben, genau. Das Geile am David Ruben ist, dass er einfach so einer ist, der sagt, geht nicht, gibt's nicht. Ne? Und der sich einfach mal, wenn er sagt, wir brauchen irgendwie ein gutes digitales System in unserem Krankenhaus, was einfach funktioniert. Die Bundesregierung ist kein gutes Beispiel. Und dann geht er nach Estland, reist dorthin, guckt sich an, wie die das machen. Die kopieren das und es funktioniert. Ne? Jeder sagt, geht nicht und plötzlich geht's. Ne? Der hat sich eben auch nicht angeguckt, wie schauen denn Krankenhäuser so aus, dann lass uns halt eins machen, was halt so aussieht wie ein Krankenhaus. Nee, hat sich einen geilen Architekten gesucht, hat das kreisrund gemacht, also das habt ihr ja alle.
Genau. Ne? Ja, ja, genau.
Einfach, wir brauchen solche Leute, die den Status quo in Frage stellen und man merkt, dass aus einer anderen Haltung heraus plötzlich dem Thema ganz anders begegnet werden kann. Ne? Und wenn du eben möchtest, dass es in einem Krankenhaus eben, wie auch der wahrscheinlich beschrieben hat, nach Brot riecht und nicht nach Hygienemitteln, dann merkst du, dass das geht.
Ein ganz anderer Schnack.
Und so geht das eben auch in anderen Bereichen. Und das sind erfrischende, tolle Beispiele. Das sind Pioniere, die wir brauchen, die Dinge anders angehen.
Ja, und die müssen genau von dir porträtiert werden und ans Licht gebracht werden, ans Licht der Öffentlichkeit. Und das ist total toll, dass du es einmal zum Thema Umwelt und zum Thema Gesundheit machst, weil das sind ja die, neben dem Thema Arbeit, die großen Themen unserer Zeit.
Also, ich will noch mal abschließend sagen, wir haben Einfluss. Alle, jeder hat, es ist nicht so, dass es egal ist, was jeder macht. Nico Pech, Postwachstumsökonomie, ne, Experte. Jeder hat Einfluss auf das, was er tut. Und auch Harald Welzer in seinem wunderbaren Buch Es könnte alles anders sein, glaube ich, heißt es, beschreibt mit fantastischen Beispielen. Ich selber bin aus München. Ich kenne auch die Isar, wie sie schön kanalisiert war und hässlich war und da durchgerauscht ist durch München. Und irgendwann hat vor 40 Jahren jemand gesagt, das muss anders sein. Es ist wunderbar. Wir haben eine renaturierte Isar, die sich durch meandert, ne, wie sie eigentlich sollte, mit tollen Kiesbereichen. Fantastisch. Ein Mehrwert für die Stadt, für alle. Es ist gesünder. Es gibt weniger Überschwemmung und so weiter. Also es geht alles. Ne? Es ist nicht so, dass es keinen Einfluss hat. Und solche Bewegungen gibt es an allen Ecken und Enden. Und diese sichtbar zu machen, ja, auch da vielleicht ein kurzes Projekt von einer Dresdner Produktionsfirma angemerkt, The Story of a New World, die sind noch gerade am Finanzieren, wird ein spannendes Projekt. Die zeigen eben auch, es gibt diese Dinge. Und Leute, ne, da dieses Beispiel noch mal zu meinem Fahrlehrer, der mir gesagt hat, wenn du, wir hatten zwischen Germering und Geisenbrunn, das ist ein Vorort von München, gab es einen Baum und es sind an diesem blöden Baum irgendwie 10 Autos rangekracht. Und man fragt sich, warum, die hätten ja links und rechts fahren können. Ne? Wenn man hinguckt, wo man nicht hin will, ne, zum Baum, dann neigt man da auch noch dazu, hinzufahren. Ne? Weil man irgendwie, oh Gott, bloß nicht dahin. Und wir haben gerade eine Zeit, wo die Menschen auf diesen Baum gucken und sagen, ich will bloß nicht dahin. Und man beschäftigt sich damit. Lass uns überlegen, wo wir sonst hinwollen. Lass uns ein Zukunftsbild entwickeln, aus einer Freiheit heraus, ne? wie Richard David Precht auf dem Utopiekongress in Lüneburg jetzt gerade wieder. Wir brauchen Zukunftsbilder, die Lust machen, die Spaß machen, ja, und eben nicht angsterfüllt sich sagen, um Gottes Willen, die Welt geht unter. Nein, ich glaube fest daran, dass wir es alles schaffen können, auch mit Technologie und mit tollen Pionieren, wie euren letzten Podcast-Gast, das geht. Und das möchte ich auch aufzeigen und das macht Spaß.
Wunderbar. Sehr schön. Also das war ja jetzt ein ganz tolles Schlussplädoyer, muss ich sagen. Und liebe Leute, alle, die ihr das hört, nehmt es euch zu Herzen. Das fand ich jetzt einen sehr, sehr schönen Appell und Aufruf. Vielen Dank dafür, Christian. Und bevor wir aber hier auseinandergehen, musst du leider, wie alle anderen auch, noch in unserer Rubrik 3 Fragen an und sagen, welcher berühmten oder bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, möchtest du gerne mal 3 Fragen stellen? Und welche Fragen wären das?
Ah, hätte ich mich doch noch besser darauf vorbereitet, ne? Aber das Schöne ist, dass man aus dem gegenwärtigen Moment heraus doch viel machen können. So, ich nenne jetzt einfach mal ganz spontan, weil er mir gerade auch noch mal, und wir reden ja vom gegenwärtigen Moment, von Eckhart Tolle. Ich bin ihm zwar mal begegnet in Fürstenfeldbruck, wo er einen Vortrag sozusagen gehalten hat. Und was ja das Schöne ist, was man auch an seinen Büchern eben erkennt, ist, dass es sowas Entlastendes und sowas Kraftvolles ist. Wirklich, ich sage es mal, egolos, ja, aus dem wahren Sein heraus, wie er es ja beschreibt, zu handeln. Und ich würde ihn fragen, wie er das macht. Gut, letzten Endes sind das Fragen, die seine Bücher toll beantworten, aber das ist schon spannend. Es ist überhaupt spannend, Menschen zu begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, wo man das Gefühl hat, Mensch, also die kosten mich jetzt nicht Energie, weil ich selber irgendwie mich verstellen muss oder das Gefühl habe, ich muss jetzt da was dazugeben, sondern irgendwie spenden die Energie, ja? Und diese Idee, also so einer würde ich eben auch gerne selber sein und ich hoffe auch möglichst viele andere, bei euch erlebe ich das auch so, ne, dass man sagt, was bin ich für ein Geschenk für die Welt, ja? Weil wenn Menschen nicht ganz bei sich sind, ja, Und dann können sie auch anderen was geben. Ne? Insofern reden wir jetzt bei dieser Idee des neuen Menschen oder die neue Welt, heißt auch ein Buch von Eckhart Tolle, reden wir nicht von Menschen, die sagen, hey geil, jetzt kann ich mich mal selbst irgendwie entwickeln und mach einfach was, worauf ich Bock habe. Ne? Das wäre zu kurz gegriffen. Sondern wenn ich wirklich in mir selbst im Kontakt bin, ja, dann kommt als nächstes die Frage, wo kann ich Wirkung erzeugen? Wo kann ich anderen helfen? Wo kann ich was für andere bedeuten? Wo gibt es auch so einen Care-Gedanken, ne? Care-Arbeit, die eigentlich bisher immer nur auf Pflegeberufe vielleicht konzentriert war oder die berühmte Krankenschwester, die so unglaublich schlecht bezahlt wird und dann auch noch gegendert ist, dann auch als Schwester, sondern wie kann ich diese wunderbaren Berufe, die ich gerade genannt habe, wie kann ich selber auch zu jemandem werden, der anderen hilft? Ja, und ich habe so viel zu verschenken und kann dann sozusagen täglich überlegen, was ich verschenken kann aus meiner Energie heraus. Und das erlebe ich eben bei Eckhart Tolle. Ich weiß nicht, das war zumindest teilweise eine Antwort auf die Frage.
Das ist eine große Frage natürlich, eine sehr große Frage. Ja. Ja. Vielleicht triffst du ihn ja nochmal. Vielleicht triffst du ihn ja nochmal und dann kannst du ihm ja die Frage dann auch nochmal stellen. Da werdet ihr wahrscheinlich einen Abend und noch einen Tag darauf mit verbringen, diese Frage zu beantworten. Aber wenn du eine Antwort bekommst, lieber Christian, dann teile sie doch bitte hinterher mit uns.
Sehr, sehr gerne. Also, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir so breit heute mit dir gesprochen haben, in sämtliche Höhen und Tiefen. Und ich glaube schon, Uta, dass wir auch noch eine zweite Folge füllen könnten. Also, okay, I already keep thinking about it.
Wir wünschen dir erstmal für diese wahnsinnstollen Projekte, die jetzt bei dir anstehen, dass, eigentlich müssen wir dir nicht viel wünschen, weil du wirst es absichtslos, wie bei der Stillen Revolution auch, wirst du es ganz wunderbar gestalten. Aber wir wünschen dir viel Freude auf dem Weg, viel Erfolg, viel Spaß und vielen Dank, dass du uns und der Welt dieses Geschenk machst. Das ist ganz, ganz wunderbar.
Danke.
Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ja, sehr bereichernd. Danke. Dankeschön.
Ja, Dörte, das war Christian. Wow, ich muss jetzt erstmal durchatmen. Da ist schon wieder so viel los in mir. Also ich bin ganz, ganz karussellig im Kopf. Wie geht's dir?
Ja, ich habe gut zugehört und war die ganze Zeit sehr konzentriert und war beeindruckt, wen er schon alles getroffen hat, weil wenn man genau hinhört, hat er mindestens 10 Koryphäen aus dem Thema Revolution, Evolution, neues Arbeiten, Transformation genannt und es ist wirklich wert, auch nochmal durchzuhören im Zweifel, weil alle diese Menschen haben wirklich tolle Bücher geschrieben und sich auch wahrscheinlich gegenseitig intellektuell befruchtet und das ist beeindruckend und ich kann also wirklich jedem nur sagen, schaut euch diesen Film an, der macht wahnsinnig viel Spaß und ist es wirklich so, dass man im Kino oder zu Hause sitzen bleibt und denkt, ja genau, jetzt denke ich mal gut nach. Also Stille Revolution anschauen.
Ja, unbedingt und nach diesem Appell von dir, ich fand es ja auch fantastisch und da kommt ja auch die ganze Leidenschaft von Christian Gründling zum Tragen in seinem Schlussappell, den er jetzt nochmal an die Welt rausgeschautet hat. Und ich finde, das nehmen wir jetzt, das lassen wir erstmal so stehen und das nehmen wir jetzt für uns mit und hoffentlich alle auch, alle Hörerinnen und Hörer, mal in sich zu gehen und zu fragen, was ist denn mein Beitrag und was kann ich denn hier noch lostreten und losmachen? Und das fand ich total fantastisch. Und viel mehr kann ich da im Moment auch gar nicht zu sagen, spüre ich gerade, weil ich da noch jede Menge jetzt drüber nachdenken muss und erstmal nachklingen lassen möchte. Ja, ich bin sehr dankbar und sehr begeistert, dass wir Christian Gründling heute bei uns haben durften.
Ja, fand ich auch. Und bei mir ist so geblieben, wie leuchten wir? Mhm. Also, wie leuchtet jeder von uns?
Ja, ist ein ganz schönes Bild, Dörte. Das möchte ich jetzt auch gerne mal so stehen lassen.
Genau. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und frag noch mal am Abschiedsmoment, was hast du heute noch vor?
Du meinst außer zu leuchten?
Genau, außer zu leuchten.
Ja, apropos außer zu leuchten, ich bin jetzt schon wirklich dabei, immer zu gucken, ob ich zu viele Leuchten anhabe und ob ich mir noch ein bisschen Energie spare. Und wenn ich ganz viel aus mir selber heraus leuchte, dann brauche ich ja gar keine zusätzlichen Lichtquellen. Du, heute steht nicht mehr viel auf der Agenda, außer mein Buch im Zweifel weiterzulesen, schon in Vorbereitung auf unseren nächsten Podcast-Gast. Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Und ja, tatsächlich früh ins Bett zu gehen und ein bisschen Stille zuzulassen und eher noch ein bisschen zu meditieren. Und du?
Ja, du, bei mir ist es wahrscheinlich jetzt noch einen guten Happen Essen. Ich habe gestern eine kleine Portion geschenkt bekommen von Birnen, Bohnen und Speck. Die werde ich mir noch schön warm machen. Und
lecker.
Meiner edlen Spenderin, der Gabi, an dieser Stelle danken und ja, auch still genießen.
Ja, wundervoll. Das ist ja, das klingt aber nach einem ganz schönen Abend noch. Dann guten Appetit, liebe Dörte. Und würde ich sagen, bis bald.
Genau.
Bis bald in diesem Theater.
Genau. Ne? Danke. Mach's dir. Gut. Schlaf schön.
Schönen Abend.
Tschüss. Tschüss.